온다.
기온다.
온다.
기온다.
온다.
기온다.
스티멘 aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 475. Lateinamerika gehört zu den vom Klimawandel am stärksten betroffenen Regionen der Welt. El Salvador und Honduras sind wegen ihrer Lage zwischen Pazifik und Karibik besonders gefährdet. Wir haben uns in Honduras auf die Suche nach den Ursachen begeben. Auch das Amazonasgebiet ist zunehmend von Zerstörung bedroht, denn die Natur wird bis in höchste Regierungskreise zur wirtschaftlichen Ausbeutung freigegeben. Doch die BewohnerInnen des Amazonas haben eigene Strategien entwickelt, um ihr Territorium vor der Zerstörung zu bewahren. Nicht selten bringen sie mit diesem Kampf ihr Leben in Gefahr. Auch die schwarzen Gemeinden in Kolumbien sind in Gefahr, zum Beispiel in Buenaventura. Buenaventura ist eine der gefährlichsten Städte Kolumbiens und der wichtigste Pazifikhafen. Um den Hafen herum leben fast ausschließlich Afro-KolumbianerInnen. Sie stellen sich den Profiteuren des Hafenbusiness in den Weg, sowie der Gemeindeaktivist Juan Rodrigo Machado. Eine interessante halbe Stunde wünscht wie immer das Onda-Info-Team. Der sogenannte Klimagipfel in Madrid ist ergebnislos verstrichen, doch die Klimakrise geht weiter, auch und gerade in Lateinamerika. Honduras zum Beispiel ist wegen seiner Lage zwischen Pazifik und Karibik besonders gefährdet. Wir haben uns auf die Suche nach den Ursachen begeben.
Wer hier am Golf von Fonseca über die Grenze kommt und nach Honduras einreist, der ist erstmal überrascht. Weites, grünes Land, stabile, geräumige Bauernhäuser aus kühlenden Lehmwänden und Dachziegeln, gepflegte Gärten und viel Vieh, bewaldete Hügel. Das sieht pittoresk aus und fast wohlhabend. Auch die honduranische Provinz del Valle liegt tief. Eingeklemmt zwischen dem Hochland mit der Hauptstadt Tegucigalpa und der Chismuyo-Bucht am Golf von Fonseca. Juan José Reyes macht Gemeindebesuche. Mit einem klimatisierten, geländegängigen Pickup rumpelt der mollige Mitfünfziger über die mit Schlaglöchern übersäten und oft schlammigen Pisten abseits der wenigen gut ausgebauten Überlandstraßen von Del Valle. Reyes ist Chef des Frühwarnsystems der honduranischen Zivilschutzkommission COPECO. In Playa Grande, einem Dorf im Mündungsgebiet des wasserreichen Nacaome-Flusses in den Golf und den Pazifik, trifft Reyes auf Mitglieder des lokalen Zivilschutzkomitees, die er über Jahre geschult und begleitet hat.
El objetivo de COPECO en estos últimos 10 años ha sido el fortalecimiento comunitario.
Das Wichtigste unserer Arbeit ist es, die Gemeindestrukturen zu stärken. Die lokalen Zivilschutzkomitees müssen in der Lage sein, zur Not auch ohne Koordinierung mit uns Entscheidungen zu treffen. Wenn zum Beispiel die Computer ausfallen oder die Mobilkommunikation. Das führt zu widerstandsfähigeren, besser vorbereiteten und besser organisierten Gemeinden. Und das hilft uns wiederum, gerade die besonders gefährdeten Gebiete besser zu schützen.
Más comunidades mejor organizadas.
Alle 2 Jahre eine Überschwemmung, das ist hier nichts Besonderes. Schon öfter haben die Bewohner ihre Dörfer verlassen, tagelang auf den Dächern ihrer Häuser ausharren, das Vieh auf die etwas höher gelegene Landstraße treiben müssen. Steigt der Meeresspiegel und nimmt die Stärke von Wolkenbrüchen zu, wird auch das Wasser höher und länger in Playa Grande stehen. Das Vieh wäre in diesem Fall verloren. Schon in den Grundschulen der Gegend sind Hochwasser- und Verhaltensregeln spätestens seit Hurricane Mitch Unterrichtsstoff. Der Leiter der Grund- und Mittelschule von Playa Grande, Isabel Ferrufino Reyes,
der Klimawandel betrifft alle. Wir als armes Land, unsere Region, die von Land und Meer lebt, merken den Klimawandel deutlich, beim Mais, beim Vieh, beim Fischfang. Unsere Regierung müsste viel mehr tun. Wir brauchen Programme für die Armen, Saatgut, das gegen Hitze und Trockenheit resistent ist. Die Regierung aber tut nichts. All diese Korruptionsskandale, die Verstrickung mit den Drogenkartellen, die Vetternwirtschaft, der Zusammenbruch des Gesundheitssystems, die leben in ihrer eigenen Welt.
Oliver Huber, Zentralamerika-Referent beim Arbeiter-Samariter-Bund, notiert die Kritiken. Die vom Hochwasser bedrohten Gemeinden brauchen Unterstützung, auch internationale Unterstützung. Und trotz aller Schwierigkeiten seien die Gemeinden heute besser aufgestellt als früher.
Im Vergleich zu früher ist definitiv eine Stärkung der Gemeinden einhergegangen. Das Wissen, das Know-how auf der einen Seite, die Ausstattung auf der anderen Seite, die Vernetzung, dass man nicht alleine ist. Die Menschen, sie sind nicht mehr nur Informationsempfänger, sie selber generieren die Informationen. Und teilen sie auf lokaler Ebene. Gerade dafür sind diese Skalen in den Flüssen so wichtig, dass sie selber im Prinzip ein Werkzeug haben, das ihnen hilft, die Gefahr frühzeitig zu erkennen.
Und dennoch, Honduras muss mehr tun, will es für den Klimawandel gerüstet sein. Die einfachste Maßnahme, sagt Reyes, Bäume pflanzen. Weitere Maßnahmen, die dringend notwendig wären: Regenwasser müsse in Zukunft gespeichert werden, um bei Starkregen das Wasser auffangen und zurückhalten zu können und in Dürrezeiten noch Wasser zu haben. Die Landwirtschaft, so Reyes, müsse wieder nachhaltiger werden, um Feuchtigkeit speichern zu können. Es bräuchte effektive Bewässerungssysteme und Ökosysteme müssten wiederhergestellt werden, auch weil sie eine natürliche Ausgleichswirkung bei Wetterextremen haben. Für das alles aber bräuchte es ein klares Bekenntnis des Staates, gesetzliche Grundlagen, professionelle Planung, effiziente Durchführung, die Einbindung der betroffenen Gemeinden. All das mutet fast illusorisch an in einem Staat, in dem jährlich tausende Menschen ermordet werden, die Mörder meist straflos bleiben, die Justiz nicht funktioniert, die Korruption grassiert und das Gesundheitssystem seit Jahren vor dem Kollaps steht. Die Proteste in Chile, in Honduras, in Kolumbien und anderswo, die sich gegen steigende Ungleichheit, Korruption, Entdemokratisierung und ein Wirtschaftssystem richten, das gefühlt nur einer Minderheit nutzt, sie zeigen, dass für Klimaschutz und Klimafolgenanpassung erheblich mehr nötig sein wird als globale Abkommen, technische Lösungen und ein umweltfreundlicheres Konsumverhalten.
Agrobusiness, Bergbau und Staudämme, Eisenbahntrassen, Brandrodungen und illegaler Holzeinschlag. Sie alle sind an der Zerstörung Amazoniens beteiligt. Aber wie lässt sich der Amazonas schützen, wenn bis in die höchsten Regierungskreise die Natur zur wirtschaftlichen Ausbeutung freigegeben wird? Die BewohnerInnen des Amazonas haben eigene Strategien entwickelt, um ihr Territorium vor der Zerstörung zu bewahren. Der Kampf um das Territorium ist dabei mehr als der Kampf um Land. Es geht immer auch um den Erhalt eines vielschichtigen sozialen und ökologischen Gefüges, Autonomie, Selbstbestimmung und einer selbstgewählten Lebensweise.
A prominent indigenous leader in Brazil has been killed inside a protected area in the north of the country.
Anfang November 2019 wurde Paulo Paulino Guajajara im brasilianischen Bundesstaat Maranhão von Holzfällern ermordet. Er war ein bekanntes Mitglied der Wächter des Waldes, einer Gruppe der indigenen Guajajara.
Taturango Paulinho, guerreiro Guajajara.
Paulino war nicht das erste Opfer und nicht das letzte. Innerhalb weniger Wochen wurden drei weitere Guajajara ermordet. Zudem wurde im Vergleich zum Vorjahr eine besorgniserregende Steigerung von illegalem Eindringen auf indigene Gebiete dokumentiert. Allein bis September wurden 40% mehr Übergriffe als im gesamten Jahr zuvor registriert. Zwar gibt es noch keine offiziellen Zahlen, eine weitere Zunahme von Morden an Indigenen wird in diesem Zusammenhang jedoch befürchtet. Brasilien-Experte Thomas Fatheuer erklärt dazu:
Man sieht jetzt gerade, neben was vor ein paar Tagen passiert ist, die Morde von Paulinho Guajajara, also er ist wieder in einem Bundesstaat Maranhão, werden auch Indigene ermordet zur Abschreckung. Das heißt aber auch, sie sind eben bereit, ihre Gebiete zu verteidigen.
Der Einsatz für den Amazonas kann tödliche Folgen haben. Die Rhetorik des rechtsradikalen Präsidenten Jair Bolsonaro ist dabei ein Brandbeschleuniger. Zudem ließ Bolsonaro den Etat der Behörden für Umwelt und indigene Angelegenheiten zusammenstreichen, was deren Arbeit verunmöglicht und die BewohnerInnen des Amazonas noch mehr gefährdet. Trotz allem sind noch immer indigene Territorien und Schutzgebiete am wenigsten von Entwaldung betroffen. Sie machen immerhin knapp die Hälfte des Amazonasgebiets aus. Das ist dem unermüdlichen Einsatz ihrer BewohnerInnen geschuldet und diese haben das Gesetz eigentlich auf ihrer Seite. Thomas Fatheuer.
Und wir haben die Schutzgebiete und die Diengebiete auch durch Dekret und sogar bei den Genehmigungen durch die Verfassung garantiert, diese Gebiete klar geregelt sind. Sprich, es ist in diesen Gebieten kein Privateigentum möglich, sondern nur durch die Nutzung durch die Bewohner, Bewohnerinnen.
Das hindere große Investoren, in die Gebiete vorzudringen. Anders der illegale Holzeinschlag.
Weil der braucht nicht so viel, der braucht ein paar Motorsägen. Die gehen tatsächlich rein und weil sie auch reingehen und wieder rausgehen. Die wollen nicht da bleiben. Anders als jemand, der ein Sojafeld anlegt.
Der Status als indigenes Gebiet gewährleistet keinen umfassenden Schutz vor illegalen Eingriffen, macht die Aneignung für einige Akteure aber weniger attraktiv. Womöglich ist genau das Bolsonaro ein Dorn im Auge. Klar ist in jedem Fall, dass er seine Drohung aus dem Wahlkampf wahrmacht und keine weiteren indigenen Gebiete demarkiert. Dabei gehören diese Gebiete zu den wenigen Bollwerken gegen die Entwaldung und ihre Ausweitung wäre schon aus klimapolitischer Sicht dringend geboten.
Die Demarkation von indigenem Territorium war nicht unsere Idee, sondern die der Weißen. Aber sie ist eine Möglichkeit, um unser Land zu schützen.
Fasst Alessandra Corab, Vertreterin der indigenen Munduruku, die im brasilianischen Amazonas leben, die Situation zusammen. Der etwas sperrige Begriff Demarkation bezeichnet die Festlegung von territorialen Grenzen.
2013 haben wir eine Selbstdemarkation unseres Landes durchgeführt. Die Regierung kam ihrer Verpflichtung nicht nach und hat uns nicht unterstützt. Also haben wir es selbst gemacht und gezeigt, was unser Territorium ist, was uns gehört.
Die Munduruku und andere Gruppen verlassen sich schon lange nicht mehr auf die Regierung. Letícia Rangel-Tura, Leiterin der brasilianischen Menschenrechts- und Umweltorganisation FASE, erklärt den Prozess der Selbstdemarkation genauer.
Indigene Gemeinden haben das Recht, Selbstdemarkationen durchzuführen, womit sie dann die Anerkennung ihres Landes einfordern können. Indigene, Quilombolas und andere traditionelle Gemeinschaften organisieren dafür Treffen und Workshops, um den Umgang mit Landkarten und GPS zu lernen. Dann legen sie gemeinsam die Grenzen ihres Landes fest.
Wie die Statistik zeigt, wird durch die Ausweisung von indigenen Gebieten die Entwaldung verringert. Aber zu groß sind die wirtschaftlichen Interessen, als dass sich allein damit der Amazonas retten ließe. Munduruku-Vertreterin Alessandra Corab nennt ein Beispiel.
Auf unserem Territorium gab es einen heiligen Ort, wo inzwischen 4 Staudämme gebaut wurden. Alles wurde überflutet. Es ist für immer verschwunden. Wir haben große Sorgen, was aus uns wird, wenn wir sterben. Was wird mit uns und unserer Seele passieren? Werden wir für immer auf der Erde umherirren, weil es keinen heiligen Ort mehr gibt, zu dem wir zurückkehren können?
Die Verteidigung der Territorien muss auch an anderen Stellen ansetzen. Eine herausragende Rolle spielt dabei die ILO-Konvention 169. Sie besagt, dass indigene Gemeinschaften konsultiert werden müssen, wenn auf ihrem Gebiet Wirtschaftsprojekte geplant sind.
In Amazonien leben auch isolierte indigene Gemeinschaften, die gar kein Portugiesisch können. Und jetzt wird darüber diskutiert, dass diese deshalb vorher nicht konsultiert werden müssen.
Damit die ILO-Konvention die Indigenen auch tatsächlich schützt, muss sie an die Gegebenheiten und Lebensrealitäten vor Ort angepasst sein. Wie auch andere Gruppen haben die Munduruku Protokolle entwickelt, die Regeln für den Konsultationsprozess aufstellen. Regeln, die ihren Bedürfnissen entsprechen.
Wir haben 2014 ein Protokoll entwickelt und definiert, wie die Konsultationen ablaufen sollten. Keine Anhörung in einer Stadt zum Beispiel, in die wir nur schwer hinkommen können. Früher gab es viele Fälle von Korruption. Die Regierung wollte unsere Führungspersonen korrumpieren und viele Männer haben sich korrumpieren lassen.
Der kollektive Entstehungsprozess eines Protokolls hat Auswirkungen, die über den Schutz des Territoriums hinausweisen. Davon ist auch Letícia Rangel-Tura von der NGO-Phase überzeugt.
La construcción de protocolos de consulta a poblaciones indígenas y tradicionales es un instrumento muy potente.
Für die Gemeinden im Widerstand ist die Entwicklung eines Protokolls für Konsultationen ein mächtiges Instrument. In erster Linie, weil sich die Gemeinden über ihr Territorium und ihre Rechte bewusst werden. Die Treffen sind partizipativ und gemeinsam werden die Regeln des Protokolls festgelegt, wie eine Konsultation ablaufen soll.
Währenddessen gehen die Bedrohungen gegen die Waldschützerinnen und Waldschützer weiter. Ende November wurde in dem Haus von Alessandra Corab eingebrochen. Kurz zuvor hatte sie gemeinsam mit anderen Indigenen in der Hauptstadt Brasilia die Zerstörung durch Goldschürfer und illegalen Holzeinschlag angeprangert. Videos davon kursierten in den sozialen Netzwerken und Alessandra bekam Morddrohungen. Aufgrund der Bedrohungslage verließ sie mit ihrer Familie ihr Haus und lebt seitdem an einem Ort, der nur wenigen bekannt ist.
Paulino, Guajajara. Guajajara, tá durando o Paulinho, guerreiro Guajajara, tá durando o Paulinho, guerreiro Guajajara.
Onda, Hinhörer.
Was sind eigentlich Ziele für nachhaltige Entwicklung?
Was ist Infrastruktur? Straßen, öffentlicher Nahverkehr, Wasserversorgung, Strom, Netze. Kurzum eine Umgebung, die ein modernes Leben ermöglicht. Diese Infrastruktur, sie soll, so sagt das Entwicklungsziel 9, belastbar und nachhaltig gestaltet sein. Nehmen wir den Verkehr. In vielen Städten dominiert der Autoverkehr und die Umweltbelastung ist erheblich. Folge sind Atemwegs- und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und viele stecken stundenlang gestresst im Stau. In L.A. jährlich 104 Stunden, 86 Stunden in Sao Paulo, 74 Stunden in London.
Um Luftverschmutzung und Lärm zu vermeiden, ist die Anwendung neuer, sauberer Technologien wichtig, weil das zur Verbesserung der Gesundheit der Menschen beiträgt.
Auf dem Land herrscht dagegen himmlische Ruhe und gute Luft. Weg kommt man dafür nur schwer, weil es keine oder nur schlechte Straßen gibt und viel seltener einen Anschluss an Bus oder Bahn. Der Bau einer belastbaren Verkehrsinfrastruktur stößt also auf ganz unterschiedliche Herausforderungen, um eine gute Lebensqualität zu sichern. Der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs ist eine Lösung für die Stadt und den ländlichen Raum. Das können Züge oder Busse sein. Man kann aber auch über Stadt, Land und Fluss schweben, mit der Seilbahn zum Beispiel.
Eine nachhaltige Infrastruktur ist per Definition jene, die in ihrer Herstellung die geringste Auswirkungen hat, die lange gebraucht werden kann und im Aufbau sowie auch auf lange Sicht keine unerwünschten Nebeneffekte für die Natur produziert.
Onda Hinhörer.
Argumente, Infos, Umfragen aus Deutschland und Lateinamerika.
Buenaventura es el puerto multipropósito más grande de Colombia y mueve más del 60% de toda la carga de importación y exportación del país en una compleja rutina diaria de operación logística, maquinaria pesada y personal capacitado.
Buenaventura ist nicht nur der wichtigste Pazifikhafen, sondern auch eine der gefährlichsten Städte Kolumbiens. Und diese Gewalt hängt mit dem Hafen zusammen. Hier werden nicht nur Drogen in den Norden verschifft. Auch der normale Hafenumschlag ist ein Wirtschaftsfaktor von nationalem Interesse. Mit dem Umsatz wächst auch der Hafen. Aber um den Hafen herum leben Menschen, fast ausschließlich Afro-KolumbianerInnen, die schon seit 100 Jahren in Buenaventura leben. Sie sind den Profiteuren des Hafenbusiness ein Dorn im Auge.
Mi nombre es Juan Rodrigo Machado. Soy oriundo de Buenaventura, Colombia, Valle del Cauca.
Der 39-jährige Juan Rodrigo Machado ist Gemeindeaktivist und lebt im Viertel Isla de la Paz am Stadtrand von Buenaventura. Auf den Fotos, die er zeigt, ist sein Vater mit Nachbarn und Freunden zu sehen. Sie angeln und lachen in den Lagunen und Mangrovenwäldern rund um Buenaventura. Alles sieht grün und friedlich aus. Doch inzwischen werden diese Lagunen zubetoniert und Machados Vater lebt nicht mehr. Das Viertel Isla de la Paz, die Friedensinsel, liegt in unmittelbarer Nähe des Hafens und ist deshalb direkt von der geplanten Hafenerweiterung betroffen.
La problemática de Buenaventura es la problemática que vive toda Colombia.
Buenaventura hat dasselbe Problem wie der Rest Kolumbiens. Aber Buenaventura ist ein Sonderfall, weil es eine Hafenstadt ist und es ein großes Interesse an einem Hafenausbau gibt. Und Isla de la Paz ist da keine Ausnahme. Auch hier sollen die Logistik für die Häfen ausgebaut und Parkplätze und Containerterminals gebaut werden. Um das zu erreichen, setzen sie Gewalt, Terror und Angst ein.
Das Viertel war früher Waldgebiet. Manche Familien leben seit 100 Jahren hier, andere kamen in den vergangenen Jahrzehnten. Nie hatte sich jemand für sie interessiert, die Gegend war arm und wurde gemieden. Doch in den 90er Jahren änderte sich das. Interessenten kamen mit Geld, einflussreiche Unternehmer präsentierten gefälschte Besitztitel, um sich Land anzueignen. Bewaffnete tauchten auf. Doch die meisten Menschen wollten nicht gehen, wie Machado erklärt.
Las personas que habitan allá en esa comunidad son personas que siempre han vivido en esa comunidad. Son los originales, los nativos dueños del sector. Pero hoy
die Menschen haben hier schon immer gelebt. Sie sind Landbesitzer. Aber Teile der Stadtverwaltung und Provinzregierung haben Besitztitel an fremde Leute erteilt, die nicht Besitzer sind und die dann hier ihre Projekte durchführen. Hotelneubauten und Stellplätze. Diese Leute kommen also her und vertreiben den eigentlichen Besitzer von seinem Land mit Einschüchterungen, Terror und teilweise sogar Mord.
Con intimidaciones, con el terror y en ocasiones hasta asesinándolos, los han sacado de sus territorios.
Juan Rodrigo Machado kämpft gegen Landraub, Korruption und strukturellen Rassismus. Das hat er wohl von seinem Vater.
El Estado colombiano que sabe que estos territorios son de los indígenas y de los afro.
Temístocles Machado war in Buenaventura ein furchtloser und geachteter Aktivist, der jahrzehntelang die Rechte der afrokolumbianischen Gemeinden gegen die überwiegend weiße Elite verteidigt hat.
Ya después del 99 para acá prácticamente iniciaron todos los problemas para la comunidad.
Etwa im Jahr 1999 fingen die ganzen Probleme für die Gemeinde an. Und mein Vater, Temístocles Machado, fing an zu kämpfen gegen den Landraub und für die Rechte der Gemeinde. Dieser ganze Landraub und die Gewalt begannen mit dem Bau der Umgehungsstraße. Seitdem tauchten Leute in der Umgebung auf, machten Hausbesuche und schüchterten die Leute ein. Und nach dem Bau der Straße ging das weiter, denn dann begannen die Unternehmer, sich für diese Gegend zu interessieren.
Die Umgehungsstraße wurde 2005 fertiggestellt, doch die Probleme hörten nicht auf, im Gegenteil. Das Interesse am Land in der Hafenumgebung wuchs weiter. Strohmänner brachten mal mit Geld, mal mit Drohungen viele Leute dazu, ihr Land zu verkaufen. Dieses Land verkauften sie dann an Unternehmer, wie zum Beispiel Jairo Arturo Salamando. Und dann wurden Hotels, Containerterminals oder Lagerräume für Steinkohle gebaut. Paramilitärs tauchten auf und übernahmen die Kontrolle über die Viertel. 2017 organisierte Temístocles Machado, den alle nur Don Temis nennen, einen Streik mit, den Paro Civico. Wochenlang blockierten BewohnerInnen von Buenaventura wichtige Straßen und zwangen so die Stadtverwaltung zu Zugeständnissen. Natürlich wurde Don Temis bedroht, doch er konnte Allianzen schmieden und war stadtweit bekannt, und das schützte ihn. Er hat seine NachbarInnen über ihre Rechte beraten und ist juristisch gegen Enteignungsversuche vorgegangen. Unter anderem gegen den erwähnten Unternehmer Salamando. Machado hat persönliche Unterlagen und Gerichtsakten gesammelt und so aus dem Nichts ein Gemeindearchiv erschaffen. Diese Unterlagen wurden zu wichtigen Beweismitteln bei Gerichtsprozessen gegen die Enteignungen, denn in den Behörden waren solche Akten plötzlich unauffindbar.
Bueno, mi nombre es Lilian Angulo Cortés. Yo soy artista plástica. Vivo en Bogotá.
Liliana Angulo Cortés ist seit 2015 immer wieder nach Buenaventura gekommen. Ursprünglich wollte sie mehr über die Femizide erfahren, die Buenaventura erschüttern. Dabei lernte sie auch Don Temis kennen. Und sie merkte, dass die Femizide keine Einzelfälle sind, sondern Teil einer Gewalt, die dazu dient, das soziale Gefüge zu zerstören.
Eso digamos así un ciclo y la comunidad ya reconoce.
Es ist ein Kreislauf und die Gemeinde weiß das. Die Gewalt kommt von paramilitärischen Gruppen, die in die Stadt kommen und sich in den Gemeinden breit machen. Es tauchen Dinge auf wie die sogenannten Hackhäuser, wo Menschen geköpft werden. Alles mit dem Ziel, Terror zu verbreiten. Und es gibt einen Zusammenhang zwischen diesem Terror und den Wirtschaftsprojekten. Es gibt einen Entwicklungsplan für Buenaventura bis zum Jahr 2050. Da steckt also sehr viel Geld dahinter. Immer dann, wenn ein Entwicklungsprojekt vorangebracht werden soll, wird Gewalt gegen die Gemeinden angewendet, um Terror zu verbreiten und die Leute zu vertreiben, damit das Hafenprojekt weiterentwickelt werden kann.
Solche paramilitärischen Gruppen sind nach Aussage von Machado und Cortés nicht nur in den Drogenhandel verwickelt. Sie lassen sich auch als Auftragskiller anheuern, zum Beispiel von Unternehmern, die am Hafenbusiness verdienen. Am 27. Januar 2018 kamen zwei Männer und erschossen Temístocles Machado. In der Gemeinde war der Schock groß.
Cuando hablamos con él en el 2017,
2017 haben wir noch mit ihm gesprochen und Anfang 2018 wurde er ermordet. Also sind wir sofort wieder hingefahren. Die Gemeinde war völlig verzweifelt. Gerade hatten sie den Streik gewonnen, aber der Mord an Don Temis war wie eine Ansage. Bis hierhin und nicht weiter.
Die GemeindeaktivistInnen wollten sich nicht einschüchtern lassen. Sie sicherten das Archiv, zeigten Dokumentarfilme über die Entwicklung am Hafen und bauten Versammlungsräume auf. Dort konnten sie nicht nur gemeinsam trauern, sondern auch diskutieren, wie sie aus der Angst rauskommen und Erinnerungsarbeit leisten können. Ein Ort der Erinnerung war ausgerechnet die Umgehungsstraße.
Die wichtigste Aktion war ein Wandbild, das wir gemalt haben. Das Wandbild zeigt Don Temístocles mit zwei geballten Fäusten und zwei Sätzen, die er gesagt hat. Dieser Kampf hört hier nicht auf. Und dieses Land gehört uns, uns allein.
Inzwischen sitzen drei Männer wegen des Mordes an Don Temístocles in Haft. Einer davon wurde zu einer langen Haftstrafe verurteilt. Die Hintermänner sind jedoch noch immer unbekannt. Als das Wandbild in Erinnerung an Don Temístocles erstellt wurde, standen Männer in der Nähe und haben alles beobachtet. Niemand weiß, wer sie sind. Aber es gibt auch Hoffnung. Ein Mitstreiter Machados wurde gerade zum Bürgermeister von Buenaventura gewählt.
El nuevo alcalde de Buenaventura es Víctor Vidal, quien lideró el pasado paro cívico que mantuvo al puerto paralizado durante 22 días.
Und auch für Liliana Angulo und Juan Rodrigo Machado hört dieser Kampf nicht auf. Denn für sie geht es nicht nur um ein paar Landstücke, sondern um nicht weniger als die Zukunft der schwarzen Gemeinden in der kolumbianischen Pazifikregion.
Dicen que va a mejorar, dicen que va, que va, que va. Dicen que va a mejorar. Los errores son la ciencia de quien piensa gobernar. Dicen que va a mejorar, dicen que va, que va, que va. Dicen que va a mejorar. El reloj va para adelante y esto sigue para atrás.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.ponal.org npla.de.